Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, Daniel, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Meist abwechselnd. Manchmal haben wir auch Gäste dabei. Selten, aber doch. Aber meistens abwechselnd. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel in der Vorwoche eine Geschichte erzählt habe, bist du dran, um in dieser Woche eine zu erzählen. Und lustigerweise ist das jetzt gerade der Fall, weil ich habe letzte Woche eine Geschichte erzählt. Weißt du noch, was es war?
Ja, du hast letzte Woche die Geschichte.
Ich weiß es nämlich auch nicht mehr, ich habe es vergessen. Was habe ich letzte Woche gemacht?
Es ist ein interessantes Gefühl, wenn du diesen Satz sagst und mir dabei in die Augen schaust.
Und du so, oh no.
Weil wir haben schon lange nicht mehr an einem Ort aufgenommen.
Das stimmt.
Aber ich weiß inzwischen, worum es ging. Es ging bei dir letzte Woche um den ersten Japaner in Amerika,
ja. Manjiro. Ah, Manjiro. Ah ja, stimmt.
Eine sehr spannende Folge über Japan und den Isolationismus.
Ja, habe ich persönlich auch recht spannend gefunden, die Geschichte.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja.
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Ich kriege heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ich ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig, bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen, was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza-Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen wird.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Und aber, wie vorhin schon erwähnt, wenn ihr Geschichte gemacht habt, musst du eine machen. Das heißt, Daniel, was hast du mir tatsächlich hierher nach Wien mitgebracht?
Ja, Richard, wir schauen uns heute mal wieder eine Expedition an.
Eine Expedition? Hallo?
Und ich habe das Gefühl, dass du ja unser Expeditionsexperte bist. Und deshalb, glaube ich, hast du das Thema ziemlich sicher auf dem Zettel. Und ich glaube, ich nehme dir damit jetzt ein Thema. Mir tut es nicht leid.
Ja, rede mal weiter hier.
Wir sprechen über die Imperial Transantarctic Expedition.
Okay.
Sagt dir das schon was?
Ja, rede mal weiter.
28 Mann unter der Leitung von Ernest Shackleton machen sich auf, um mit der Endurance die Antarktis zu durchqueren.
Ja, ich finde es gut, dass du das machst, weil dann sehe ich mal, wie du es gemacht hättest.
Wie weit bist du denn schon in der Vorbereitung gewesen?
Ja, nicht so weit.
Aber du hast schon angefangen?
Bisschen, aber nicht so, dass es schlimm ist.
Ja.
Es ist nichts, was ich jetzt in naher Zukunft gemacht hätte.
Okay.
Weil ein bisschen Zeit zwischen den Expeditionen. Aber naja, ist gut, dass du den Shackleton machst.
Aber du bist also nicht böse, wenn ich ihn jetzt mache?
Doch, ich bin schon böse, aber okay. Es hilft ja nichts. Wir brauchen eine Folge. Ich könnte jetzt hier den Computer vom Tisch wischen und sagen, dann geh, such dir eine neue Geschichte. Wir lassen diese Woche aus.
Ja.
Aber nein, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass du es machst.
Aber das heißt, du kennst auch im Grunde schon so den Rahmen der Geschichte und auch mehr oder weniger, was passieren wird.
Ja.
Sehr gut. Vielleicht habe ich ja dann doch die ein oder andere Überraschung dabei. Mal gucken. Also, es sollte die erste Überlanddurchquerung der Antarktis werden, von Westen nach Osten. Und mit dabei waren, also 28 Mann, und mit dabei waren auch 69 Schlittenhunde. Insgesamt wäre quasi diese Tour, wären 3000 Kilometer gewesen.
Mhm.
Und Shackleton, was auch ein sehr spannender Punkt ist, der ist heute noch nicht nur wegen dieser Geschichte mit der Expedition sehr bekannt, oder also er ist natürlich wegen dieser Expedition dadurch bekannt geworden, aber er wird heute noch in Managerseminaren als Vorbild dargestellt.
Ja.
Aufgrund quasi seines Handelns, wie er bei dieser Expedition gehandelt hat.
Seine Führungsfähigkeiten.
Genau.
Ja.
Für Shackleton war das schon die dritte Antarktis-Expedition. Also der war 1901 schon mal bei einer Expedition unter Robert Scott dabei. Da sind sie bis auf 754 Meilen an den Südpol herangekommen. 1907 war er dann bei einer zweiten Expedition, die hat er dann selbst geleitet. Da hat er es dann geschafft bis auf 97 Meilen an den Südpol. Und der Südpol selber wurde dann zum ersten Mal 1912 erreicht. Man kennt ja diesen berühmten Wettlauf Scott und Amundsen, der dann ja für Scott tödlich endet, für diese Expeditionsgruppe, und Amundsen dann eben auch den Südpol erreicht hat. Dieses Ziel war also weg, und deshalb hat Shackleton gesagt, dass die nächste große Herausforderung dann letztendlich die Durchquerung der Antarktis sein müsste. Der Plan war es, mit einem Schiff das Weddellmeer zu durchqueren. Und dann mit 6 Männern und 70 Schlittenhunden dann, also die 69 Schlittenhunde, die Antarktis dann zu durchqueren. Und zeitgleich gab es eine zweite Expedition, die auf der gegenüberliegenden Seite vom Rossmeer kommend Proviantlager anlegen sollten.
Mhm.
Und wir werden dann auch später noch über diese fast vergessene Expedition noch ein bisschen genauer sprechen. Zunächst mal aber ist es so, dass Shackleton Zeit braucht, um diese Expedition überhaupt starten zu können. Er organisiert mehr als 2 Jahre, eben um das ganze Geld aufzustellen, Material, die Mannschaft zusammenzubekommen. Und nach 2 Jahren kann es also losgehen. Das Schiff tauft er. Kannst du dich an den Namen erinnern?
Ja, yeah. Endurance.
Richtig, genau. Yeah. Und was ich auch interessant fand, um an das Geld zu kommen, hat er dann schon im Voraus sämtliche Rechte und an allen kommerziell verwertbaren Produkten verkauft. Also er hat sich zum Beispiel auch verpflichtet, ein Buch zu schreiben und eine Vortragsreise zu machen. Am 1. August 1914 ging es dann los. Sie segelten aus London los. Und kurz war nicht klar, ob der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum Abbruch der Expedition führen würde. Aber die Regierung hat grünes Licht gegeben, und es gab dann sogar ein persönliches Schreiben von Churchill, der also gesagt hat, ihr könnt fahren.
Ja.
Die Endurance, die wurde auf maximale Belastbarkeit gebaut, also mit speziellen Holzplanken, und die haben da richtig viel versucht, also dieses Schiff so stabil wie möglich zu bauen. Diese Schlittenhunde, die ich schon erwähnt habe, die haben sie in Kanada gekauft, und die wurden dann von dort nach Buenos Aires gebracht, wo sie dann an Bord des Schiffes kamen. Und das Schiff war dann eben inzwischen in Buenos Aires angekommen, und am 26. Oktober ging es dann also los. Am 26. Oktober 1914 steuerten sie den letzten Hafen an vor der Expedition, also bevor die Expedition richtig losging, und zwar auf der Insel Südgeorgien. Dort gab es eine Walfangstation, und das war eben dann der Startpunkt dann letztendlich für die Expedition. Auf der Mannschaftsliste waren aber eigentlich nur 27 Mann, denn es gab einen blinden Passagier.
Oh, echt?
Den P.S. Blackborough. Der wurde von 2 Crewmitgliedern an Bord geschmuggelt.
Aha.
Und die haben den erst an Bord versteckt. Und als es dann kein Zurück mehr gab, als die Expedition schon also zu weit fortgeschritten war, haben sie ihn dann also herausgelassen und er wurde dann aber zu einem wichtigen Mitglied der Crew, auch wenn es am Anfang natürlich da massiv Ärger gab.
Warum hat er sich an Bord schwimmen lassen? Wollte er einfach unbedingt mit?
Es gab sehr viele Leute, die unbedingt mit dabei sein wollten bei dieser Tour oder bei dieser Expedition. Die gilt ja als die letzte große Antarktis-Expedition. Mhm. Es gab ungefähr 5000 Bewerbungen, die Shackleton erreicht haben. Und aus diesen 5000 hat er eben dann die 27 bzw. 26 Mann ausgesucht. Im November 1914 sind sie dann in Südgeorgien angekommen. Bei dieser Walfangstation und die Wetterbedingungen, die sie dort vorgefunden haben, die waren aber sehr schlecht. Also haben sie sich entschieden, in Südgeorgien erstmal ein bisschen zu bleiben und die nächste warme Jahreszeit abzuwarten. Das Problem bei dem Weddell-Meer ist, dass es so eine runde Form hat. Also es wird von drei Landmassen begrenzt. So ein bisschen so kesselförmig. Mhm. Und das Eis dort, das wird vom Wind eben so getrieben und treibt nicht komplett raus auf den Ozean und schmilzt dort, sondern kreist mit der Strömung in dieser Lage. Und diese Schollen, die treiben da eben, die schlagen aufeinander, treffen auf Eisberge, brechen wieder auseinander und türmen sich dann halt teilweise wieder auf. Also es ist ein sehr, sehr tückisches Gebiet, was das Packeis betrifft. Am 5. Dezember erreicht es ihnen dann, sie starten und kommen extrem langsam voran. Also sie dachten, teilweise waren heftige Stürme, sie durchfuhren dann ein Gebiet, in dem das Packeis immer dichter wurde. Und in einer Beschreibung, die ich gelesen habe, heißt es, dass das Meer aus so breiigem Brucheis war, von zermalmten Eisschollen, dass es so eine Form wie Pudding hatte, dass sie sozusagen wie mit dem Schiff wie durch Pudding gefahren sind, von diesem Eis. Und es dauert dann auch nicht lange, bis sie nicht mehr weiterkommen und von Schollen eingeklemmt sind. Und der Wind war auch nicht günstig. Und als der sich dann gebessert hat, nach 6 Tagen am 24. Januar, also die waren gerade mal einen Monat unterwegs, war die Endurance mitten im Eis. Sie haben dann versucht, mit aller Kraft das Schiff zu bewegen, aber hatten keine Chance mehr. Und der Grund war der stürmische Nordwind. Der hat das Packeis quasi im Weddell-Meer gegen die Küste gedrängt. Und sie hätten, also was sie gebraucht hätten, wäre ein Südwind, der das Eis sozusagen wieder raus Richtung Ozean schiebt. Sie schauen eben ständig nach einer Fahrrinne. Aber am Ende ist klar, immer wenn sie eine sehen und versuchen, da mit aller Kraft irgendwie hinzufahren, sie kommen eben nicht mehr los. Soweit war das ja auch kein Problem. Wir haben ja auch von den Expeditionsfolgen, die du gemacht hast, schon gelernt, so einen antarktischen Winter, den kann man schon mal auf so einem Schiff verbringen. Das passiert vielen Expeditionen. Das war jetzt eigentlich noch nicht das Drama. Sie haben dann auch das Schiff winterfest gemacht. Die Hunde, die kamen vom Schiff auf eine Scholle, wo sie aus Eisblöcken so Zwinger gebaut haben. Mhm. Und was auch wichtig war, weil die Hunde, die brauchten auch Auslauf. Das heißt, die haben die Schollen genutzt, um die Hunde dann auch auslaufen zu lassen. Und mit den Schlitten haben sie dann auch, sie waren dann Robben jagen und Pinguine jagen und konnten dann eben mit den Schlitten auch die toten Tiere dann wieder zurückbringen.
Was schon eine wahnsinnige Verbesserung ist gegenüber der Franklin-Expedition, die ihr gemacht habt, die ja gar keinen Schlitten dabei gehabt haben. Und schon gar keine Hunde, die immer davon ausgegangen sind, sie werden immer in ihren Schiffen bleiben und müssen da nicht raus. Und Antarktis ist ein bisschen was anderes, weil du einfach Landmassen hast, über die du musst, dann brauchst Schlitten, aber ja. Merkt man natürlich gleich, wie sinnvoll das ist.
Absolut, ja. Also es gab einige Phasen oder in dieser Phase war das auch extrem wichtig, um dann auch noch Nahrung zu sammeln, eben durch die Robben und die Pinguine, die sie damit jagen konnten. Das Packeis selber, auf dem sie waren, lag total ruhig. Aber die Eismasse selber hat sich insgesamt sehr stark bewegt. Wir waren jetzt im Januar, wo sie eben so fest saßen. Sie haben sich seit von Februar bis Mai, haben sie sich 31 Seemeilen nach Nordwesten bewegt. Also sie haben sich relativ stark quasi insgesamt mit dieser Eismasse bewegt, auch wenn sie die Schollen selber nicht bewegt haben. Ja, und sie warteten dann eigentlich auf den antarktischen Frühling und haben eben gehofft, dass wenn der einsetzt, taut das Ganze wieder und sie können weiterfahren. Aber Ende Juni hörten sie dann erstmals Druckgeräusche auf dem Schiff. Und die Temperaturen fielen teilweise auf minus 37 Grad. Und dann kommt es zu dem Sturm im Juli. Und dieser Sturm führte dazu, dass das Packeis in ganz viele kleine Stücke und jede Menge Schollen gebrochen ist. und die sich jetzt unabhängig voneinander bewegt haben und die sich dann vom Wind eben treiben ließen. Und es setzten dann sogenannte Eispressungen ein. Also dieses Eis presst eben aneinander und mit jeder Menge Kraft. Und diese Eispressungen, die beginnen so Ende Juli ungefähr. Und sie machten sich aber auch da noch keine Sorgen, weil sie sich gedacht haben, okay, es setzt eh bald der Frühling ein, dann taut das Ganze und dann wir werden von der Drift auch relativ stark in die Richtung gedrängt, in die wir eh wollen, so Richtung Norden. Also war insofern noch alles okay. Aber Ende August nahm dann die Kraft der Stöße immer weiter zu und es zeigten sich erste Risse im Boot. Und am 31. August begann dann das Schiff richtig zu stöhnen und zu ächzen. Und das wiederholte sich dann mehrmals. Und sie waren auch da noch gute Dinge. Es gab dann einen Tag, wo sie auch wirklich eisfrei waren, wo dann plötzlich die Endurance am 14. Oktober war, das frei lag und schwamm. Und dann ging es aber rasend schnell. Dann ist alles wieder zugefroren. Am 24. Oktober begannen dann Eispressungen, die so stark waren, dass sie gemerkt haben, das Schiff hält es nicht mehr aus. Mhm. Und sie machten sich also bereit, das Schiff zu verlassen. Und um 21 Uhr war es dann auch soweit. Shackleton gibt den Befehl, wir müssen das Schiff verlassen. Es wird geräumt. Und am nächsten Tag wurde dann auch deutlich, dass das Schiff so in der Form verloren ist. Es dauert zwar dann noch ein paar Wochen, bis es wirklich untergeht, aber sie selbst haben sich dann auf eine Scholle gerettet. Das Schiff war, kann man sich vorstellen, wie in so einem gewaltigen Schraubstock. Von allen Seiten waren eben Schollen, die haben auf dieses Schiff gedrückt, bis es dann schließlich nachgab und zerbrochen ist. Und zerbrochen ist es dann schließlich am 27. Oktober 1915. Also nachdem sie ungefähr ein Jahr unterwegs waren.
Ja.
Hätte das Schiff einen kugeligen Rumpf gehabt, also wenn es ein bisschen kugeliger gewesen wäre, dann hätte, es gab zum Beispiel das Schiff von Amundsen, hatte so einen kugeligen Rumpf und das wäre nicht so empfindlich gewesen für Eispressungen, weil dann wäre das Schiff nach oben gedrückt worden und wäre dann auf dem Eis einfach gelegen. Aber man hat eben gar nicht gedacht, dass man überhaupt so ins Packeis kommt und in diese Situation kommt. Nachdem sie also von dem Schiff runter waren, haben sie sich eine große Scholle gesucht, wo sie dann ihr Lager aufgebaut haben. Sie hatten auch noch drei Boote dabei, die sie mit auf der Endurance hatten. Die werden auch noch wichtig werden, weil der Plan war zunächst mal weiterziehen zu einer Station. Und sie wollten also gar nicht das Lager für längere Zeit auf dieser Scholle aufbauen, sondern sie wollten eigentlich mit den Schiffen quasi auf dem Eis so lange gehen, bis sich quasi eine Fahrrinne auftut und dann mit den Schiffen weiterfahren. Und das hat aber nicht funktioniert. Also sie kamen als Gruppe unglaublich schlecht voran. Die Schiffe zu ziehen war massiv schwer. Auch mit den Hunden, die waren eben, das war eben alles völlig überladen. Und das zehrte auch wahnsinnig an den Kräften natürlich, da so in der Antarktis auf dieser Scholle, auf diesen Schollen quasi sich zu bewegen. Und deshalb haben sie dann beschlossen, okay, nach ein paar Tagen, wir bleiben hier, wir suchen uns eine Scholle und machen hier erstmal Lage. Es macht keinen Sinn, wirklich weiter zu gehen. Und die Idee war dann, die Drift zu nutzen, so lange zu driften, bis sie sozusagen selbst an das Ziel gedriftet haben und dann auf die Boote zu gehen und dann eine Insel oder was auch immer in der Nähe ist, aufzusuchen. Sobald quasi eisfrei war, wollten sie die Boote nehmen und weiterfahren. Nahrung war erstmal kein Problem, aber es gab noch viel, was sie vom Schiff hatten. Und dann hat es ja auch gegeben, nämlich Seehunde, Pinguine, die sie fangen konnten. Wasser gab es auch genug, man konnte einfach das Packeis schmelzen. Insofern gab es so jetzt erstmal, konnten sie in den Zelten, die sie sich da aufgebaut haben, eigentlich mal okay überleben. Und sie warteten auf den antarktischen Sommer. Der kam, aber das Packeis blieb dicht. Nur mit dem Unterschied, dass es jetzt oben, wenn die Sonne drauf schien, weich wurde und sie teilweise bis in die Hüften in Wasser standen. Und es hieß aber auch, dass sie im Sommer auch nicht weiterziehen konnten, weil mit den Schlitten konnten sie eben auf diesen nassen, auf diesen nassen Schollen auch nicht wirklich weiterziehen. Sie mussten dann, wenn sie da unterwegs waren, auf die Nacht warten, wenn es wieder gefroren war.
Haben sie sich in eine recht blöde Situation gebracht, ha?
Absolut. Und haben eben immer, also die einzige Hoffnung war eben, dass das Packeis endlich aufreißt und sie die Fahrerinnen sehen, mit denen sie dann die Boote wassern können. Diese Scholle, auf der sie jetzt waren, sie waren auf unterschiedlichen Schollen, aber auch später weiter, ich werde jetzt nicht alle Schollen nennen, aber diese ist, da waren sie mit am längsten, das war der Ocean Camp. Mhm. Sie warteten also ewig, bis das Meer sich öffnet, tut es aber nicht. Und langsam wird es dann noch knapp mit dem antarktischen Sommer, der langsam wieder am Vergehen war. Sie drifteten beständig Richtung Norden, das war die Richtung, die sie wollten. Und Ende Dezember fast Shackleton dann den Entschluss, dass sie doch nochmal versuchen sollten, zu Fuß weiterzukommen. Und wieder mussten sie nach kurzer Zeit abbrechen, sich eine Scholle suchen, ihr Lager wieder aufschlagen. Diesmal tauften sie es Mark Time Camp. Sie wollten eigentlich 200 Meilen marschieren, brachen aber nach 5 Tagen und 9 Meilen ab, weil es war einfach klar, sie kommen nicht weiter. Sie mussten dann wieder die Scholle wechseln. Diesmal war das Patience Camp. Sie begannen jetzt, die Hunde zu erschießen, um Nahrung zu sparen, weil die Hunde auch Futter brauchten. Begannen dann die Hunde zu erschießen, nicht alle, immer nur so schlittenweise sozusagen wurden die dann nach und nach erschossen.
Und sie aufgegessen auch.
Und später haben sie auch aufgegessen. Die ersten Hunde, glaube ich, die sie erschossen haben, noch nicht aufgegessen. Das Wetter setzt ihnen auch massiv zu, also zum Beispiel tränten ihnen ganz stark die Augen und die Tränen, die gefroren dann auf der Nase und wenn die abgebrochen sind, hat es immer ein bisschen Haut mit abgerissen, sodass sie quasi auch überall hier im Gesicht so Wunden hatten, die nicht abgeheilt sind, sondern die einfach ständig weiter gewundet haben.
Klingt unangenehm.
Klingt unangenehm, auch mit der Verdauung war es langsam schwierig, weil die Nahrung halt extrem fleischlastig war. Die haben sich halt im Grunde von Robben und Pinguinen ernährt und halt von Fleisch.
Haben es kaputt gekriegt?
Das nicht, da hatten sie noch genug andere Nahrungsmittel, die sie noch vom Boot hatten. Einmal wurden sie zum Beispiel auch von einem Seeleoparden angegriffen, den sie dann erschossen haben. Mhm. So ein Seeleopard hat ihnen 900 Pfund Fleisch gebracht, also relativ, von dem konnten sie sich relativ lange nähern. Mhm. Und in dessen Bauch haben sie 50 unverdaute Fische gefunden. Das war dann auch so eines der Festmale, die sie dann gemacht haben.
Quasi wie so ein Turducken.
Ja, genau.
Nur halt mit Seeleoparden und Fischen. 50 Fische, unverdaut. Ja. Das heißt, die hatte er gerade kurz vorher.
Genau.
So, und dann hat sie gedacht, greifen wir noch schnell diese Leute an und das war's dann mit ihm.
Genau. Ja, sie treiben dann langsam nach Norden auf den offenen Südatlantik zu und nach einigen Monaten spürten sie dann so die Wellenbewegung des Meeres. Und es hat sich keine Fahrrinne auf, aber sie merkten, dass sich quasi das Packeis immer so hob und senkte. Und durch dieses Heben und Senken bestand die Gefahr, dass die Scholle bricht. Also weil eben dadurch, dass die Bewegung reinkommt und sie auch immer weiter in den Atlantik, in den Südatlantik reintrieben. Und genau das ist danach passiert. Also die Schollen sind auch um sie herum immer stärker gebrochen. Und wir sind jetzt inzwischen Ende März, also nochmal ein Jahr weiter. Die Hunde waren inzwischen alle getötet und die Scholle, auf der sie waren, die hatte anfangs einen Durchmesser von einer Meile und war jetzt auf eine Breite von 100 Meter zusammengeschrumpft. Das ist immer weiter gebrochen. Und die Angst, die sie hatten, war natürlich, dass irgendwann die Scholle einfach so auseinanderbricht, dass sie mehr oder weniger auch keine Chance mehr haben, auf das Boot zu kommen. Mhm. Deshalb haben sie dann beschlossen, dass sie einen günstigen Moment brauchen, um auf die Boote zu gehen. Das hatte allerdings zwei Gefahren. Die eine war, dass sie, wenn sie erstmal auf einem Boot waren, nicht mehr zurück konnten. Schollen gab es in der Form quasi, wo sie jetzt waren, nicht mehr so, dass sie wirklich auch hätten unterkommen können und Lager bauen können, weil die einfach alle schon so zerbrochen waren. Und vor ihnen lag die Drake Passage. Mhm. Und die Drake Passage gilt als der stürmischste Bereich des Ozeans, des Planeten überhaupt.
Echt?
Das heißt, da zu fahren war auch eine richtige Gefahr, gerade mit drei Booten, die einfach drei kleine Boote waren. Die waren so 6 bis 7 Meter lang und 2 Meter breit. Also es waren zwar Boote zum Rudern, aber sie hatten auch Segel, zumindest auf zwei der drei Boote. Aber sie hielten sich bislang immer noch in der Packeisgrenze, wo sie quasi vor den Winden sicher waren und sind nicht aufs offene Meer raus. Und Anfang April, am 9. April 1916, begeben sie sich dann in die Boote und fahren raus, durchqueren die Packeisgrenze, waren auf dem offenen Meer und waren dem Wetter voll ausgeliefert und nach ein paar Meilen war klar, sie drehen wieder um und gehen wieder zurück zur Packeisgrenze. Das ist einfach viel zu gefährlich. Ja. Nach einigen Tagen wo sie da so rumeiern, peilen sie dann schließlich Elephant Island an. Mhm. Elephant Island, musst du dir schon mal merken, das ist dann eine wichtige Insel. Aber die waren inzwischen einige Tage auf diesem Boot und mit den Kräften quasi am Ende. Hatten ja Frierungen vom Rudern, also die Boote waren ständig mit Eis überzogen, die mussten freigeschlagen werden. Sie hatten auch nichts mehr zu trinken, weil als sie aus dem Packeis raus sind, sind sie so schnell rausgefahren, dass sie vergessen haben, noch Eis mitzunehmen, sodass sie jetzt also, dass ihnen das Wasser ausging. Und das Problem, das war mir gar nicht so klar, war dann natürlich zum einen, dass sie verdursten, aber zum anderen auch, dass sie nichts mehr essen konnten, weil sie hatten so einen trockenen Mund, dass sie nichts mehr schlucken konnten. Sie haben das Problem gelöst, indem sie noch Seehundfleisch roh gegessen haben, um mit dem Blut so ein bisschen noch Flüssigkeit aufzunehmen. Und nach 80 Stunden auf dem Meer, völlig entkräftet mit Erfrierungen und den heftigsten Strapazen, die man sich vorstellen kann, erreichen sie nach 80 Stunden dann Elephant Island und verbringen dann auch ewige Zeit, überhaupt einen geeigneten Landeplatz zu finden, weil die Insel auch total eigentlich unwirtlich ist. Nach 497 Tagen erreichen sie zum ersten Mal wieder Land, also betreten zum ersten Mal wieder Land. Allerdings war Elephant Island jetzt nicht unbedingt der Ort, an dem man sich, an dem sie jetzt gesagt haben, wir sind gerettet, sondern das war eher ein Ort, es war so eine schmale Landzunge, total dem Wetter ausgesetzt.
Ja.
Es war also auch ein Ort, an dem sie eigentlich schlechter überleben konnten wie auf der Scholle.
Aha. Außer, dass die Wahrscheinlichkeit halt recht gering war, dass sie dann das wegbricht unter ihren Füßen.
Genau.
Ja.
Das war der einzige Vorteil. Das war der einzige Vorteil. Okay. Ja, jetzt war die Frage, was kann man machen? Shackleton entscheidet sich dann, dass er mit einer Gruppe von 5 Männern nach Südgeorgien segelt. Südgeorgien war die Insel, wo sie losgefahren sind. Und sie wollen von dort Hilfe holen. Das waren 800 Meilen und praktischen Wahnsinn. Also
wie ist denn zu dem Zeitpunkt, wie steht es denn da um die Mannschaft? Sind da noch alle im Leben?
Sind noch alle 28 Mann am Leben und sitzen jetzt auf dieser Insel, auf Elephant Island. Und Shackleton beschließt jetzt also mit 5 Männern nach Südgeorgien und diese 800 Seemeilen, also man würde quasi sagen, es ist eigentlich nicht zu schaffen mit diesem offenen Boot, eh schon seit 2 Jahren auf dem Eis, körperlich schon ziemlich am Ende. Und dann noch also der stürmischste Ozean, den die Erde so zu bieten hat, zu durchqueren. Aber
ist halt genau das, was ein Abenteurer sich wünscht, gell?
Richtig, naja, wenn er es dann am Ende überlebt.
Ja, aber ich meine, einen gewissen Drang, solche Dinge zu durchleben musst schon haben, dass du überhaupt beschließt und dann unter Shackleton hat es auf jeden Fall gehabt.
Ich meine, es war auch seine dritte Antarktis-Tour, das heißt, der wollte ja auch das Abenteuer haben.
Ja. Yeah.
Am 24. April ging es los. Die Zurückgebliebenen bauten sich dann aus den Booten, die sie hatte, so eine Hütte. Also sie haben das Boot quasi umgedreht, haben vorher Steine aufgelegt und haben versucht, also da so eine Hütte zu bauen, was mehr schlecht als recht funktioniert hat, aber sie konnten sozusagen soweit mal auf dieser Insel überleben. Sie hielten auch jeden Tag Ausschau nach Rettung. Und es gibt auch, sie hatten ja einen Fotografen dabei, also es gibt auch ein Foto, wo man sie quasi sieht, wo sie die Abreise von Shackleton bewinken. Mhm. Es setzt dann auch bald der Winter ein, also wie gesagt, am 24. April sind sie losgefahren und der antarktische Winter setzte bald ein und damit war für sie klar, eigentlich gibt es keine Hoffnung mehr, dass tatsächlich Shackleton zurückkommt und sie rettet. Ende Mai ist dann wieder alles voller Packeis um Elephant Island herum, weil eben der Winter eingesetzt hat und damit hat keiner mehr von diesen Leuten wirklich gerechnet, dass jemand zurückkommt.
Das ist jetzt Ende Mai 2016, oder?
Ja, Ende Mai 2016, ja. Shackleton ist also jetzt unterwegs, diese 800 Seemeilen nach Südgeorgien, zu dieser Walfangstation. Und diese Fahrt verläuft also unter den unsäglichsten Strapazen. Und das Boot muss ständig ausgeschöpft werden, weil also die ganze Zeit Wasser und Wellen über sie drüber kippen. Es sind quasi permanent dabei, Wasser aus dem Boot zu pumpen. Und sie sind quasi rund um die Uhr damit beschäftigt zu überleben. Also jeder Sturm, der kommt, reißt also dieses Boot herum. Und sie konnten sich teilweise oft überhaupt gar nicht erklären, wie sie diese Wellen überhaupt überleben konnten.
Ja.
Also es gab quasi ständig Wellen, wo sie eigentlich gedacht haben, so, das war's jetzt. Und sie konnten nur mit Hilfe der Sonne ihre Position bestimmen. Also sie hatten noch einen Sextanten dabei, mit dem sie also dann messen konnten, wo sie sind. Und sie hatten auch eine Seekarte. Aber das Ding war, sie durften die Insel nicht verfehlen. Wenn sie die Insel verfehlen, waren sie praktisch verloren, weil sie konnten nicht mehr zurück aufgrund des Windes und aufgrund des Essens und der Kraft, die sie noch hatten. Mhm. Das heißt, sie waren diese 800 Seemeilen unterwegs und mussten dann auch diese Insel treffen.
So punktgenaue Landung
quasi. Genau. Wenn sie die nicht treffen, dann war klar, dann wird es auch nichts mehr. Und, kurz so einen Tag bevor sie eigentlich gedachten, so jetzt müssten sie langsam Südgeorgiens sehen, Wolken verhangen und sie können halt nicht richtig messen. Also es war halt wirklich...
kommt alles zusammen.
Genau, es gab dann noch so einen Zeitpunkt, wo sie eigentlich gedacht haben, sie müssten eigentlich die Insel schon sehen und sie hatten also Angst, dass sie schon vorbeigefahren sind. Aber dem war nicht so. Ich habe gesagt, sie sind am 24. April losgefahren. Am 10. Mai 1916 landeten sie dann schließlich auf Südgeorgien. Und sie haben es also geschafft, nach 522 Tagen waren sie wieder da, wo sie losgefahren sind. Fast. Sie sind auf der anderen Seite gelandet.
Ah.
Und sie mussten sich jetzt überlegen, queren wir die Insel zu Fuß, 29 Meilen Fußmarsch, allerdings mit Gebirge dazwischen.
Ja.
Der höchste Gipfel auf diesem Gebirge war 3000 Meter hoch. Mhm. Oder wir schiffen einmal drumherum. Das war ihnen aber zu gefährlich. Sie sind quasi wirklich mit den allerletzten Kräften auch wieder angekommen. Das Wasser ist ihnen ausgegangen, weil sie hatten zwei Fässer dabei und das zweite Fass wurde faulig.
Mhm.
Und das heißt, sie haben dann ein Fass fauliges Wasser getrunken, das sie halt von dem sie auch quasi Eintopf gekocht haben. Und also sie waren wirklich so am Ende ihrer Kräfte. Deshalb hat Shackleton dann beschlossen, okay, wir gehen zu Fuß, diese 29 Meilen. Und quasi nur mit, sie ließen quasi drei zurück und sind nur zu dritt losgegangen. Haben dann diese 29 Meilen zurückgelegt mit ungefähr so 1000 Höhenmetern, die sie da so überwunden haben. Und haben es am Ende geschafft. Also sind dann angekommen und dort auf dieser Walfangstation waren natürlich alle so, die haben sie gar nicht mehr wiedererkannt. Ne? Die waren haben sich seit über zwei Jahren nicht mehr geduscht, die waren völlig verdreckt, hatten lange Bärte, die Kleidung war zerschlissen, die haben sie also überhaupt nicht mehr erkannt und konnten auch überhaupt nicht fassen, dass sie es geschafft haben, tatsächlich mit dem Boot bis dorthin zu fahren. Sie haben dann von dort sofort die drei Zurückgelassenen auf Südgeorgien geholt, das war am 22. Mai und jetzt war Shackletons Mission natürlich, sofort ein Schiff zu chartern, um dann nach Elephant Island zu kommen. Und das ging erstmal nicht. Er hat zwar sofort ein Walfangschiff bekommen, ist zu Elephant Island zurückgefahren, kam aber nicht weiter, weil das Packeis zu dicht war. Ja. Er kehrt wieder um, organisiert sich ein anderes Schiff von der Regierung Uruguays, fährt wieder los, kommt nicht durch. Er versucht es ein drittes Mal mit dem Schoner, den er sich organisiert hat, wieder kein Erfolg. Er organisiert sich dann einen chilenischen Schleppdampfer und schließlich, also wir sind jetzt am 30. August schon, also 22. Mai waren sie quasi in Südgeorgien. Am 30. August schafft er es endlich, er gelangt zu Elephant Island und die 22 Schiffbrüchigen, die nach sind, wurden gerettet nach 4 Monaten und 6 Tagen Warten. Und es kehren am Ende alle 28 Mann der Endurance lebend zurück.
Alle kehren zurück.
Alle kehren lebend zurück.
Du, da ist kein Wunder, dass er jetzt noch gilt als der quasi, beziehungsweise dass es jetzt noch Bücher gibt über ihn und seine Führungsfähigkeiten, weil das ist ja schon nicht ganz schlecht.
Aus der Rückschau muss man sagen, es ist fast ein Wunder, dass sie es echt geschafft haben, all diese Strapazen zu überleben, weil sie ja wirklich so von einem Wahnsinnsproblem ins nächste stolpern. So.
Ja, ja. Aber sie haben natürlich den Südpol nicht erreicht.
Das ist ein guter Punkt, weil ich habe zwar gesagt, alle 28 Mann aus dieser Endurance-Expedition kommen heil zurück, aber es gibt ja noch die zweite Expedition, die nämlich vom Rossmeer auf der anderen Seite der Antarktis, die sogenannte Ross Sea Party, das war die Expedition, die auf dem Schiff Aurora unterwegs war und diese Expedition hat den Namen Shackleton's Forgotten Man. Mhm. Es waren nämlich 28 Männer, diese Rossmeer-Gruppe mit 26 Schlittenhunden und die sollten Lebensmitteldepots anlegen mit Brennstoff, im Ross-Schelfeis, also so im letzten Viertel der Durchquerung, weil Shackleton eben gesagt hat, wir können nicht so viel Nahrungsmittel mitnehmen. Diese Expedition war letztendlich unnötig, im Nachhinein betrachtet. Mhm. Aber die Idee war quasi, so Stapel von Vorratskisten anzulegen und dann so mit hohen Bambusstangen und schwarzen Flaggen zu markieren. Aha. Und dann eben zu zeigen, so hier sind Nahrungsmitteldepots. Der Kapitän, der Aeneas McIntosh, der sollte eben diese Nahrungsmitteldepots anlegen. Und was die machen ist, also die begehen einige so Fehler bei dieser Expedition. Ein Fehler ist zum Beispiel, dass sie die Schlitten mit einer halben Tonne überladen, weil sie eben zu viel mitnehmen wollen. Mhm. Und der einzige motorisierte Schlitten, den sie haben, der geht sofort kaputt. Mhm. Und Mitte März, wenn sie als sie merken, der antarktische Winter kommt, müssen sie sich also beeilen. Sie haben eben noch viel zu wenig quasi an Strecke zurückgelegt, was sie eigentlich wollten. Sie hinterlegen bei dieser ersten Expedition, die sie da jetzt machen, nur wenig mehr als die Hälfte der geplanten Vorräte. Mhm. Machen sich dann auf den Rückweg. Am 25. März 1915 erreicht das letzte Team wieder die Küste und die Aurora, das Schiff, das sie hätte aufnehmen sollen, ist nirgendwo mehr in Sicht. Ist weg. Wie sich später herausstellen wird, ist sie vom Anker gerissen worden bei einem Sturm, verschwand erstmal spurlos mit 18 Mann an Bord und damit eben auch die Vorräte, mit denen sie eigentlich den antarktischen Winter überleben wollten.
Ja.
Die waren schon unterernährt, völlig am Rande des Zusammenbruchs. 20 der 26 Schlittenhunde waren inzwischen auch schon tot. Sie haben sich da eine Hütte gesucht, und zwar die auch Scott schon angelegt hat. Cape Evans heißt die. Mhm. Und da haben sie eben, weil sie wussten, das sind alte Vorratsreste noch und das sind Schlitten und da können wir noch ganz gut überleben. Sie machen sich dann im Oktober 1915 wieder auf den Weg, um die restlichen Vorräte zu deponieren. Sie erreichen diesmal auch das Ziel Mount Hope. Am Rand des Beardmore-Gletschers im Januar 1916. Und die Mission endet da. Sie machen sich auf den Rückweg. Die ist aber zu viel für die Gruppe, die seit Monaten im unterernährtes Skorbut jetzt in dem Fall macht sich breit. Mhm. Ein Teilnehmer stirbt dann auch schon auf dem Rückweg. Sie erreichen auch die Vorratshütte und warten auf Shackleton. Und der kommt nicht.
Der kommt nicht.
Mitte April, mit Beginn des Polarwinters, gehen sie dann davon aus, dass Shackleton es nicht schafft. Im Mai Mai 1916 brechen sie dann wieder auf zur Hütte bei Cape Evans und McIntosh und Victor Hayward, die kommen nicht an, die sind verschollen, die werden nie auftauchen oder werden nie gefunden. Aber die Aurora taucht wieder auf. Hm. Mit diesen 18 Mann an Bord, die war auch im Eis festgesetzt und konnte eben nicht weiter. Der Sturm hat sie quasi vom Ankerplatz weggerissen und sie saßen dann fest. Und die Überlebenden dieser Rossmeer-Gruppe wurde dann am 10. Januar 1917 gerettet. Allerdings gab es in dem Fall drei Tote zu beklagen. Denn Aeneas McIntosh, der Kommandant war, der Arnold Spencer Smith, der war Kaplan und Fotograf und der Victor Hayward, der ein Assistent war. Aber insofern gab es eben bei dieser Shackleton-Expedition doch auch Tote zu beklagen, nämlich von dieser Rossmeer-Expedition.
Naja, aber da waren nur welche, die nicht unter der Führung von Shackleton waren.
Das stimmt.
Also streng genommen waren sie zwar Teil der Expedition, aber nicht unter seiner Führung.
Das stimmt. Aber das ist eben der vergessene Teil der Expedition, der halt noch doppelt bitter ist, weil er quasi auch unnötig war. Mhm.
Erzählt man natürlich nicht gern, dann so, wenn man über den heroischen Shackleton spricht und seine Endurance-Expedition, die, obwohl alles schiefgegangen ist, er dann noch alle retten hat können.
Ja.
Aufgrund seines eigenen Heldentums.
Ja, die erste Durchquerung übrigens der Antarktis, die gelang dann erst 1957, 58. Also es hat noch lange gedauert. Mhm. Und ja, und das war's. Mit meinem Zeitpunkt über die Endurance-Expedition.
Sehr gut. Sehr, sehr gute Geschichte. Also, was soll ich sagen? Ich kenne sie ja.
Ja.
Deswegen weiß ich, dass es eine gute Geschichte ist. Und ich meine, man fragt sich natürlich schon so, warum? Gell?
Ja.
Also so, wenn man sich dann so überlegt, diese Anstrengung und dann wieder zurück und dann was nötig ist, um Leute, die irgendwo festzusitzen, wieder zurückzuholen. Also wo du im Grunde dann nochmal das Doppelte oder Dreifache an Aufwänden brauchst, um überhaupt die Leute dann wieder zurückzukriegen, die sich dort reinbewegt haben. Aber das ist, glaube ich, eben auch so klassisch 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, wo sowas auch noch, und ich meine, das ist quasi so der Ausläufer eigentlich dieser ganzen Expeditionszeiten gewesen. Ja, also da, du hast ja gesagt, es ist im Grunde die letzte Expedition gewesen eigentlich, so die große. Und da hat es halt noch dazugehört. Heutzutage natürlich von unserer Warte aus, und wenn wir jetzt nicht so ein Abenteurer bist, dann fehlt ein bisschen Verständnis dafür. Aber aus historischer Sicht natürlich sehr interessant, das Ganze.
Ja, der Unterschied, und deshalb gilt es, glaube ich, auch als die letzte große Antarktis-Expedition war, dass dann später die Expeditionen nicht mehr auf diesem Mangel beruhten, sondern man war dann einfach deutlich besser ausgerüstet und ausgestattet und konnte dann einfach auch mit der Technik, die man dann im Hintergrund hatte, auch einfach viel, viel besser auch diese Expeditionen angehen.
Mhm. Kurz nach der Veröffentlichung der Franklin-Episode haben mir Leute geschrieben über diese Shackleton-Expedition und haben gesagt, hey, falls ihr mal was machen will über Expeditionen, die nicht so wahnsinnig katastrophal ausgeht, ja, wie jetzt Franklin oder auch die Roanoke Island-Siedler, soll ich Shackleton machen. Und ich habe lustigerweise dann relativ zeitgleich auch im New Yorker also einen wahnsinnig langen und wahnsinnig guten Artikel gelesen über einen, der so um 2015 rum so eine Expedition gemacht hat, wo er zu Fuß zum Südpol und wieder zurück, also es war der Plan, mit drei anderen noch. Und der interessanterweise, der hat Worsley geheißen, und Worsley ist, glaube ich, der zweite nach Shackleton gewesen.
Ja, richtig, ja.
Und war auch mit ihm, war glaube ich auch irgendwie so sein irgendwie Urgroßvater oder Groß, nein, nicht Großvater, Urgroßvater. Und ja, sehr spannende Geschichte. Gibt es ja noch auf New Yorker, also falls du noch nicht genug Shackleton und Antarktis hast, liest du das durch. Und da wird eben auch viel Bezug genommen auf Shackleton, weil der Worsley so ein Shackleton-Fan war.
Ah.
Ja, also der war im Militär und so weiter und hat aber, das war irgendwie so sein Ding, diese Expeditionen und Shackleton-Verehrung. Und Shackleton ist ja, glaube ich, auch auf Südgeorgien begraben, wo dann in diesem Artikel sie auch hinkommen und er besucht quasi so sein Grab, und für ihn ist das natürlich so ein spiritueller Moment.
Spannend. Ja, den Artikel werden wir auf jeden Fall dann auch verlinken in den Shownotes. Und es gibt auch auf Elephant Island, also auf dieser Landzunge, wo sie dann gewartet haben auf die Rückkehr, gibt es auch ein Denkmal von Shackleton. Da gibt es auch coole Bilder, wo dann jetzt so ganz viele Pinguine um dieses Denkmal rumstehen.
Ja, die müssen vorsichtig sein, weil sonst werden sie aufgegessen von hungrigen Abenteurern.
Absolut, ja. Die haben jede Menge Pinguine gegessen. Aber auch interessant jetzt im Vergleich zur Franklin-Expedition, weil die konnten jetzt tatsächlich auch auf dem Eis auch relativ lange überleben.
Mhm.
Und sie hätten wahrscheinlich auch, wenn die Scholle gehalten hätte, auch noch länger überleben können.
Ja, da waren auf jeden Fall besser ausgerüstet. Also die, weil sie eben von Anfang an auch die Notwendigkeit gesehen haben, dass sie Schlitten und Schlittenhunde haben,
ja.
weil sie nicht immer auf dem, also weil sie gewusst haben, dass sie es sowieso brauchen. Das war ihr Glück.
Diese Folge ist übrigens ein Hinweis von Martin. Also vielen Dank. Der hat an mich geschickt, weil er gesagt hat, mach du doch mal eine Expeditionsfolge, die gut ausgeht.
Das heißt, du bist der Good Cop in der Bad Cop der
Deshalb
Geschichte
habe ich es auch gemacht, weil ich dachte mir, okay, vielleicht macht die Richard nicht, die ist ihm nicht
gory genug. Ja. Na, die habe ich schon, also viele habe ich nicht, ich habe so ein bisschen recherchiert dazu, was irgendwie da interessant wäre. Was hast denn du für Literatur verwendet?
Also es gibt natürlich da auch jede Menge Bücher und Texte. Ein Buch, das ich empfehlen kann, weil es gut geschrieben war, was aber schon richtig alt ist,
okay,
ist 635 Tage im Eis, die Shackleton-Expedition von Alfred Lansing. Und das Buch ist nämlich die erste Ausgabe 1959.
Das ist jetzt nicht so alt.
Ja, 1959 ist jetzt
Wenn es jetzt irgendwie einen akademischen Diskurs oder so haben willst, ist es wahrscheinlich, aber ich meine, kannst du es trotzdem lesen, ja, wenn es 59 ist.
Und ich habe auch das Gefühl, weil ich habe ja dann natürlich daneben noch versucht, viele Texte zu lesen, auch nochmal den Wikipedia-Eintrag gecheckt, und ich habe das Gefühl, dass ganz viel von dem, was so an Fakten kursiert, aus diesem Buch stammt, weil der Alfred Lansing noch sehr nah dran war und auch mit der Überlebenden gesprochen hat und so für das Buch. Weil du hast dich vielleicht auch gewundert, warum auch diese ganzen Daten so, so da sind, und dieses Buch zum Beispiel, das strotzt auch wirklich nur so von heute ist das passiert, an dem Tag ist das passiert, um diese Uhrzeit ist das passiert.
Naja, die haben halt nichts anderes zu tun gehabt, als den ganzen Tag aufschreiben und sagen, heute wieder ein Tag im Eis.
Genau. Und du hattest halt am Ende, haben die halt jetzt irgendwie 20 Tagebücher, die halt total ausführlich beschreiben, wann passiert ist.
Und Fotografien.
Genau.
Also gut dokumentiert das Ganze.
Absolut, genau.
Sehr gut. Und so gut dokumentiert, dass wir dann eine vorzügliche Zeitsprung-Episode draus machen.
Richtig.
Sehr gut.
Ja, Richard, dann würde ich sagen, lass uns gut sein.
Es ist
heiß genug.
Brauchen wir einen Feedback-Hinweisblock?
Ja, bitte.
Gut, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, macht es entweder von unserer Seite selber, zeitsprung.fm, oder per E-Mail, feedback@zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, das ist twitter.com/zeitsprung.fm. Oder ich@stormgrass und Daniel@Messner. Und auf Facebook sind wir auch facebook.com/zeitsprung.fm. Und wer uns reviewen will, Sterne übergeben etc., was uns natürlich immer hilft. Sichtbarkeit, besonders wenn es gute Reviews sind, kann das zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panoptikum.io.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Und wir haben alle Möglichkeiten, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite aufgelistet. Und wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen. Und wir bedanken uns in dieser Folge bei Frank, Andreas, Dieter, Wilfried, Wolfgang, Nikola, Markus, Nikolaus, Holger, Birgit, Manfred, Debra, Maximilian, Michaela, Daniel und Danny. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Ja, Richard, und was bleibt uns dann noch?
Uns bleibt nur noch eines, nämlich einem das letzte Wort zu geben, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.